Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Am Mikrofon Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Wer ist eigentlich für den Klimawandel verantwortlich? Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Wir denken natürlich sofort an große Emittentenländer wie die USA oder China oder an bestimmte Wirtschaftsbereiche wie den Flugverkehr oder fossile Energien. Es gibt aber auch noch einen anderen Zusammenhang und den schauen wir uns heute im Hörsaal an, nämlich wie Klimawandel und die Verteilung von Reichtum zusammenhängen.
Was glauben Sie, welchen Anteil haben die Top 10% Einkommensempfänger circa an den weltweiten Emissionen? Die 10% sind für 36-49% der Emissionen verantwortlich. Frappierend dagegen, die Hälfte der Weltbevölkerung, die Bottom 50%, sind für nur 7% der weltweiten Emissionen verantwortlich. Klimawandel ist in erster Linie ein Reichtumsproblem.
Tilman Santarius ist unser Redner heute im Hörsaal. Er ist Professor für sozial-ökologische Transformation an der Technischen Universität Berlin. Und in seinem Vortrag zeigt er euch, wie ungleich CO2-Emissionen verteilt sind, wenn man sich die verschiedenen Einkommensgruppen anschaut. Zum Beispiel die Top 0,01%, die sogenannten Superreichen. Das sind etwa 770 Individuen weltweit und die verzeichnen pro Kopf durchschnittlich 2300 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr. Das ist richtig viel. Im Vergleich dazu, die Mittelschicht in Deutschland, da sind es nur etwa 12 Tonnen pro Person und Jahr. Tilman Santarius erklärt in seinem Vortrag auch, wie sich der Fußabdruck der Superreichen überhaupt messen lässt und was aus dieser ungleichen Verteilung von Emissionen für eine Klimapolitik folgen sollte. Sein Vortrag heißt Klimawandel, Klimapolitik und soziale Gerechtigkeit und er hat ihn am 15.01.2024 im Rahmen der TU Berlin for Future, Ringvorlesung zum Klimaschutz, gehalten. Und jetzt noch ein kurzer Hinweis vorab. Tilman Santarius zitiert viele Daten aus Studien zur Verteilung von Armut und Reichtum. Und dafür hat er in seinem Vortrag eine Präsentation. Die könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen. Aber wenn ihr die Zahlen nochmal nachlesen wollt, dann könnt ihr in die Shownotes schauen. Da verlinke ich euch die Präsentation.
Ganz herzlich willkommen. Hallo von meiner Seite. Mein Thema heute ist Klimawandel und soziale Gerechtigkeit. Was meine ich, wenn ich vom Thema soziale Gerechtigkeit spreche? Das ganz kurz nur vorab. Es gibt diverse Aspekte, Facetten, Dimensionen sozialer Gerechtigkeit. Man könnte hier über Chancengerechtigkeit sprechen, etwa im Bildungssystem. Über Leistungsgerechtigkeit, ist es fair, was man in Deutschland anderswo für einen Arbeitseinsatz an Lohn bekommt. Über Bedarfsgerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit. Natürlich sehr eng im Zusammenhang mit der Klimafrage, die Generationengerechtigkeit. Ich werde meinen Fokus in dieser Vorlesung vor allen Dingen auf sozioökonomische Indikatoren, vor allen Dingen auf die Verteilungsgerechtigkeit von Einkommen und Vermögen stützen. Das nur vorab. Und das ist in einem sehr aktuellen und engen Zusammenhang mit der Klimathematik. Nämlich man muss nur in die Medien schauen oder zum Fenster raus oder auf eine Demo gehen. Die Bauern laufen Sturm seit einigen Tagen, so einer Woche schon. Hier vor allen Dingen jetzt im Protest gegen den Abbau von fossilen Subventionen für Agrardiesel. Auch noch ein paar andere Punkte, aber das ist sozusagen das übergeordnete Thema, was die Bauern auf die Trecker bringt. Und das ist genau im Herz unserer Frage hier. Bäuerinnen und Bauern sind vermutlich eine sozial prekäre, jedenfalls benachteiligte Einkommensgruppe oder auch UnternehmerInnengruppe in Deutschland, in der ganzen EU. Das wissen Sie alle, viele Höfe können überhaupt nur noch von den Subventionen leben, die sie von der EU bekommen. Und jetzt, so das Gefühl bei vielen Bäuerinnen und Bauern, und jetzt soll auch noch eine Kostenbelastung auf sie zukommen, damit man den Klima- und Transformationsfonds besser füllen kann durch die Streichung von fossilen Subventionen. Wer soll denn das tragen? Ist es fair, dass die Bauern diesen Anteil aufbringen müssen? Sollten nicht ganz andere Berufszweige, soziale Schichten die Gelder aufbringen, um Klima und Transformation voranzubringen? Das sind die spannenden Fragen. Und es ist klar, es braucht dringend eine Transformation. Das ist, glaube ich, völlig unstrittig, um den gefährlichen Klimawandel zu stoppen. Auf der anderen Seite ist jedoch zu beachten, wie gesellschaftliche Widerstände gegen den Wandel zunehmen. Verstärkt wird das sicherlich auch durch die permanenten Krisenerfahrungen, die viele gerade gemacht haben in den letzten Jahren. Corona-Pandemie, Krieg gegen die Ukraine, Energiekrise. Immer mehr Menschen fühlen sich durch diese vielfältigen Krisen, deren Folgen und den gesellschaftlichen Wandel, der damit einhergeht und der auch noch kommen muss, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen, verunsichert, verlieren vielleicht sogar das Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit der Politik. Ungerechtigkeiten zwischen Einkommensgruppen werden immer stärker wahrgenommen. Und letztlich ist das hier auch eine Angst, eine Veränderungsangst, eine Verlustangst, eine Sorge und eine Skepsis gegenüber der Demokratie als Ganzes, die auf dem Spiel steht. Die Grundvorabannahme dieser Vorlesung heute von mir ist also, dass der Erfolg von Klimaschutz zunehmend davon abhängen wird, ob es gelingt, Klimaschutz und Klimapolitik mit den Anliegen der sozialen Gerechtigkeit zu verschränken. Und da sind wir auch sehr aktuell gerade, wenn man sich eine ziemlich junge Umfrage der Bertelsmann Stiftung anschaut, die wurde in 2022 durchgeführt und Ende letzten Jahres veröffentlicht. Gemäß dieser aktuellen repräsentativen Umfrage in Deutschland sehen viele Menschen zunehmend Zielkonflikte zwischen der ökologischen Transformation und Anliegen wie materiellem Wohlstand, Beschäftigung, Lebenshaltungskosten und Verteilungsgerechtigkeiten. Die Verteilungsgerechtigkeit ist das, was am stärksten als Zielkonflikt mit der ökologischen Transformation wahrgenommen wird. Anders formuliert, Menschen befürchten, dass Verteilungskonflikte, Verteilungsungerechtigkeiten zunehmen, wenn die ökologische Transformation ins Werk gesetzt wird. Diese Grafik verschleiert aber die zunehmende Polarisierung in der Debatte. Starke Sorgen um ökologische Krisen wie dem Klimawandel und damit zusammenhängend um das Wohl vulnerabler Gruppen heute und künftiger Generationen bei einem Teil der Gesellschaft, besonders sicherlich bei denen, die auf die Straße kleben, Extinction Rebellion, letzte Generation und andere, wo Umweltangst sehr deutlich wird, und auf der anderen Seite des Pols zunehmende Ablehnung gegenüber Maßnahmen, teilweise schon gegenüber Begriffe und überhaupt nur Diskussionen für eine ökologische Transformation bei einem wachsenden Teil der Bevölkerung. Ich denke, die Transformation kann nur erfolgreich sein, wenn Menschen das Ziel anerkennen, aber auch eine faire Lastenteilung auf dem Weg dahin erleben. Das ist meine Vorrede. Meine Vorlesung möchte ich wie folgt gliedern. Ich werde zunächst ganz kurz anreißen, wie sich ökonomische Ungleichheiten global und dann auch in Deutschland derzeit entwickeln, bevor ich dann eigentlich einsteige in eine Erläuterung von vier Dimensionen der Klimagerechtigkeit. Bei diesen vier Dimensionen beziehe ich mich auf eine konzeptionelle Publikation von mir schon aus dem Jahre 2007, die ich damals noch zum Zusammenhang von globaler Klimagerechtigkeit geschrieben habe. Heute hier erstmals breche ich das sozusagen auch dann immer runter auf die nationale Debatte, also auf innergesellschaftliche Dimensionen der Klimagerechtigkeit. Und da ist eben die erste Dimension die ungleiche Verursachung des Klimawandels. Die zweite Dimension sind die ungleichen Auswirkungen des Klimawandels. Und dann werde ich die dritte und vierte Dimension in dem letzten Teil der Vorlesung zusammenfassen, die ungleichen Lasten- und Chancenverteilungen. Ich beginne also, indem wir zuerst auf ein paar Indikatoren globaler sozioökonomischer Ungleichheit schauen. Weltweit sind Einkommen und Vermögen extrem ungleich verteilt. Die Hälfte der Weltbevölkerung verdient nur gut 8% der Markteinkommen und besitzt nur 2% des Vermögens. Und die Top 10 reichen Menschen auf diesem Globus halten 3/4 des Vermögens und realisieren leicht über die Hälfte des Einkommens in der Welt. Dito für das globale Vermögen. Der Anteil der Top-Vermögen ist sehr, sehr ungleich verteilt auf Länder. Er variiert sehr stark. Wir sehen zum Beispiel Mexiko als Beispiel. Dort halten die Top 10% Reichen 79% des Vermögens. In Norwegen sind es nur in Anführungsstrichen 52% des Vermögens. Wie sieht denn diese Ungleichheit, diese ökonomische Ungleichheit in Deutschland aus? Deutschland hat, was den Gini-Koeffizienten, der beschreibt das Verhältnis, wie gleich oder ungleich Einkommen verteilt sind. Und je geringer der ist, desto gleicher ist es. Deutschland hat hier im internationalen Vergleich einen relativ geringen Gini-Koeffizient beim Nettoeinkommen. 2018 lag der bei etwas unter 0,3. Ja, da ist Deutschland im Mittelfeld. Südeuropäische Länder haben einen größeren Gini, also sind ungleicher verteilt. In den USA liegt der Gini hier bei 0,4, in Brasilien bei 0,6, also deutlich ungleicher. Deutschland ist da im Mittelfeld. Interessanter Hinweis noch, der Gini-Koeffizient bei den Markteinkommen wäre in Deutschland bei 0,5, also deutlich ungleicher. Und dass er hier bei 0,3 liegt, ist also ein Erfolg der fiskalpolitischen Umverteilung in Deutschland, vor allen Dingen der Transfer- und Sicherungssysteme, die wir haben. Aber der Gini-Koeffizient der Nettovermögen, da ist Deutschland relativ schlecht aufgestellt. Der liegt hier bei knapp 0,8. Die vermögensreichsten 10% der Haushalte in Deutschland besitzen demnach bis zu 65% der Nettovermögen. Und diese Vermögensungleichheit ist seit den 1960er Jahren sukzessive immer weiter angestiegen. Drei Entwicklungen sind da besonders besorgniserregend. Erstens die steigende Armut in Deutschland, und zwar sowohl für die Menschen, die weniger als 60% des Medianeinkommens verdienen, als auch die Menschen, die in strenger Armut, so wird das genannt, leben, die weniger als 50% des Medianeinkommens realisieren. Diese beiden Kurven steigen leicht an, in den letzten Jahren sogar etwas stärker. Klar, das sind auch Krisenjahre hier gewesen. Das ist eine beängstigende Entwicklung. Armut nimmt in Deutschland zu. Zweitens, zweite besorgniserregende Entwicklung, wachsende Ungleichheit der Einkommen. Sie nimmt zu, die Polarisierung nimmt zu, die Schere geht auseinander. Das zeigt diese Tabelle hier. 2010 war das Verhältnis des oberen Fünftels Einkommens zum unteren Fünftels bei etwa 4,2. Und das ist sukzessive am Wachsen, beträgt jetzt 4,6, 4,7. Das heißt, die Einkommensverhältnisse gehen auseinander in Deutschland. Und drittens, Reichtum der Top-Einkommensempfänger und Top-Vermögensbesitzer, also der sogenannten Superreichen, nimmt sehr stark zu. Ein Vermögen in Höhe von mindestens 1.400 Milliarden Euro, 1,4 Billionen Euro, das entspricht ungefähr einem Drittel des deutschen Bruttoinlandsprodukts, wird in Deutschland von ungefähr 200 Familien besessen. Es gibt langjährige Untersuchungen hier aus dem Manager-Magazin, aber jetzt haben das auch nochmal zwei Wissenschaftler nachgerechnet und diese Schätzungen des Manager-Magazins deutlich nach oben korrigiert. Die Studie der Hans-Böckler-Stiftung kommt eben erstens darauf hin, dass das Vermögen der Milliardäre in Deutschland 1.400 Milliarden beträgt, deutlich mehr als die 900 Milliarden, die bisher angenommen wurden. Und zweitens, es sind zwar ein paar neue Milliardärsfamilien oder Personen aufgetaucht, aber es sind tatsächlich ungefähr 212 Familien, die das besitzen. Das verteilt sich auf mehr Haushalte, aber es ist eine enorme Agglomeration von Reichtum, die da bei ganz wenigen stattfindet. Ja, und während diese Superreichen mehr als ein Drittel des gesamten Nettovermögens, privaten Nettovermögens besitzen, hält die gesamte Hälfte der Bevölkerung in Deutschland weniger als 5% des Vermögens. Das kommt nicht von ungefähr. Seit Mitte der 1990er Jahre wurden reiche Haushalte systematisch steuerlich entlastet. Zuletzt war es die Reform der Erbschaftssteuer im Jahr 2060, die es zahlreichen von diesen Superreichen ermöglicht hat, erhebliche Betriebsvermögen zu vererben, ohne darauf Steuern entrichten zu müssen. Einkommens- und Vermögensungleichheiten haben in fast allen Industrieländern der Welt in den letzten 30 Jahren zugenommen. Die Top 1% Verdienenden haben am meisten vom Wirtschaftswachstum der sogenannten neoliberalen Jahrzehnte 80er, 90er, 2000er profitiert. Und sie konnten den Einkommensanteil weltweit von 15% auf 20% steigern. Schauen wir mal auf die Wachstumsraten beim Vermögen. Wer erzielt denn welchen Anstieg an Vermögenswachstum? Die Wachstumsraten der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung lag im Mittel der Jahre 1995 bis 2020 bei rund 3-4%. Das ist erfreulich, könnte man sagen. Die Mittelklassen des globalen Südens sind am Wachsen. Die Wachstumsraten der Mittelklassen in den reichen, frühindustrialisierten Ländern, die sind gefallen. Das wird ja hierzulande auch sozusagen als Aussterben der Mittelschicht diskutiert. Aber jetzt kommt es eben, die Wachstumsraten der Vermögen der Reichen und vor allen Dingen Superreichen sind extrem gewachsen, ne, in absoluten Zahlen. Die Hälfte der Weltbevölkerung hat 2% des Wachstums des Vermögens realisiert. Die Top 1% der Vermögenden konnten 38% des Wachstums des Vermögens realisieren. Ich möchte das nicht noch viel länger ausdifferenzieren mit Ihnen, weil das ja mehr oder weniger meine Einleitung nur hier ist. Also Zwischenfazit an der Stelle: Weltweit sind Einkommen und Vermögen frappierend ungleich verteilt. In Deutschland entwickeln sich Einkommen und Vermögen auseinander, die sozioökonomische Polarisierung nimmt zu. Und es gibt eine rege Diskussion schon seit langem darüber, dass ökonomische Gleichheit mit Blick auf viele Indikatoren besser ist. Zahlreiche Studien haben außerdem auch belegt, dass es einen Zusammenhang zwischen ökonomischen Ungleichheiten und Ungleichheit beim Konsum gibt, etwa beim Energie- und Ressourcenverbrauch und bei den Emissionen. Und das schauen wir uns jetzt genau im nächsten Kapitel an. Und wir schauen uns jetzt als erste Dimension der Klimagerechtigkeit die ungleiche Verursachung des Klimawandels an. Was glauben Sie, welchen Anteil haben die Top 10% Einkommensempfänger circa an den weltweiten Emissionen? Die 10% globalen Einkommensempfänger sind für 36-49% der Emissionen verantwortlich, je nach Studie. Die neueren Studien gehen eher von höheren Werten aus, 48-49%. Das variiert natürlich, klar, je nach Studie, je nach Annahmen, je nach statistischen Grundlagen. Aber entscheidend ist eben, dass es ein erheblicher Teil ist, und ich komme gleich auch noch, wie sich das verändert hat oder eben nicht verändert hat über die Zeit, und frappierend dagegen, die Hälfte der Weltbevölkerung, die Bottom 50%, sind für nur 7% der weltweiten Emissionen verantwortlich. Schon allein aus dieser Abbildung kann man jetzt eine wichtige Schlussfolgerung ziehen, nämlich Klimawandel ist in erster Linie ein Reichtumsproblem. Das ist vielleicht auch eine der Kernaussagen der Vorlesung heute. Es ist nicht in erster Linie, oder der Klimawandel ist nicht in erster Linie ein Problem der aufstrebenden Mittelklassen im globalen Süden. Er ist nicht in erster Linie das Problem der Gesamtbevölkerungen großer Emittentenländer wie China oder USA oder der EU als Gruppe. Er ist erst recht kein Problem der Senkung der globalen Armut von 1 Milliarde auf nur noch 850 Millionen heute, sondern der Klimawandel ist in überragender Hinsicht ein Problem des Reichtums. Und diese Hypothese möchte ich nur noch mit ein paar weiteren Zahlen und Fakten hier untermauern. Hier sieht man, dass in den Jahren von 1990 bis 2015 die globalen Emissionen insgesamt um 70% gestiegen sind. Das ist ja sozusagen das Drama, weswegen wir hier auch sitzen oder weswegen Klimapolitik unabdingbar ist. Die globalen kumulierten Emissionen haben sich seit 1990 knapp verdoppelt. Und krass ist eben, dass nicht nur knapp die Hälfte der heutigen CO2-Emissionen, sondern auch etwa die Hälfte des Wachstums an absoluten Emissionen zwischen 1990 und 2015, das sind rund 14 Gigatonnen an Emissionswachstum, auf die Top 10% Reichsten in der Welt entfallen. Also nochmals, das Wachstum fand eben nicht vorrangig bei den Mittelklassen der aufstrebenden Länder Südens statt, klar auch dort, sondern die Reichsten waren schon 1990 für 10% der Emissionen verantwortlich, sind es jetzt auch immer noch. Ja, und die Emissionen, vielleicht nochmal einen tieferen Blick rein, die entstehen natürlich durch, in erster Linie durch Energienachfrage weltweit. Betrachten wir hier mal den Vergleich direkter und indirekter Nachfrage nach Energiekonsum. Der Top 10% mit dem Bottom 10% Einkommensgruppen, also nicht Emissionen, sondern Energiekonsum, der hier abgebildet wird. Rot eingekreist habe ich Ihnen, dass die Top 10% für etwa 40% des Energiekonsums einstehen und die Bottom 10% für nur 2%. Und was ich grau eingekreist habe, zeigt nochmal zum einen eine überraschende Zahl, nämlich dass auch bei so Produktgruppen wie Ernährung und Lebensmitteln die Bottom 10% nur 2% und die Top 10% 32,5% der Energienachfrage, die indirekt damit zusammenhängt, nachfragen. Bei Nachfrage nach Kraftstoffen ist es natürlich, da erwartet man es aber auch, ein extremer Unterschied, weit über Faktor 50, was ist das hier, 56% im Vergleich zu 0,3% der Energienachfrage. Also bedeutende Unterschiede, und daraus resultiert natürlich auch, dass die Verteilung der Emissionen pro Kopf entsprechend ungleich ist. Die durchschnittlichen Emissionen in Nordamerika pro Kopf 20 Tonnen, in der EU 10 Tonnen, in Subsahara-Afrika dem gegenübergestellt 1,6 Tonnen. Aber das ist nur die eine Sichtweise. Übrigens, in der Grafik sind auch sogenannte Embedded Carbon, also die grauen Emissionen, mit inbegriffen, die bei der Herstellung von Importen anfallen. Deswegen sind die Zahlen vielleicht auch höher als manche Pro-Kopf-Emissionen der territorialen Emissionen hier, die Sie vielleicht kennen. So, aber ich bringe diese Grafik vor allen Dingen, um zu zeigen, dass die regionalen Unterschiede der durchschnittlichen Pro-Kopf-Emissionen ja schon groß sind, aber noch viel größer sind die Unterschiede der durchschnittlichen Pro-Kopf-Emissionen je nach Einkommensgruppen. Die unteren 50% der Einkommensempfänger der Welt emittieren im Schnitt 1,4 Tonnen pro Kopf und die Top 1% emittieren im Schnitt 100 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr. Das ist ein eklatanter Unterschied. Top 10% global, das ist ein guter Anteil der Deutschen, 30 Tonnen pro Jahr. Wie kann das jetzt eigentlich sein, dass der Anteil der 10% Reichsten an den weltweiten Gesamtemissionen in den letzten 30 Jahren praktisch konstant geblieben ist, während gleichzeitig hunderte Millionen aus der Armut gekommen sind, weitere 1 bis 2 Milliarden neue Verbraucher weltweit entstanden sind? Und das kann natürlich nur erklärt werden, weil die Wachstumsraten der Emissionen der Reichsten weltweit am höchsten waren. Diese Grafik zeigt, dass eben die unteren 60% der Weltbevölkerung eine gleichbleibende Wachstumsrate hatten hier. Die oberen mittleren 30% der drei Einkommensempfänger hatten sogar eine Verringerung der Wachstumsrate. Ja, das wird hier bezeichnet als Degrowth of Lower and Middle Class Emissions in Rich Countries. Das ist vor allen Dingen der technologische Fortschritt, ja, Umstieg auf andere Technologien, bessere Gebäudedämmung und so weiter. Aber auch die sozioökonomische Schlechterstellung der Mittelklassen, die zu geringeren Wachstumsraten führt. Und die Top 10% Einkommensempfänger und noch schlimmer die Top 1% der Superreichen haben eben enorme Zuwachsraten bei den durchschnittlichen Pro-Kopf-Emissionen. Ja, also die Top 1% sind responsible für 21% des Zuwachses an Emissionen. Das ist natürlich eine wahnsinnige Zahl. Was das bedeutet an dem Zuwachs an absoluten Emissionen, der Zuwachs der absoluten Emissionen ist auch bei den Reichsten ganz eklatant hoch. Und das ist besonders krass vor dem Hintergrund, dass ja die Höhe der Pro-Kopf-Emissionen der Reichen schon bereits 1990 auf einem vergleichsweise hohen Niveau war. Mit Luxusautos für große Häuser, Zweitautos, Fernreisen auch schon damals. Aber die Zuwachsraten, gerade bei denen, die schon hohe Pro-Kopf-Emissionen hatten, sind noch deutlich größer gewesen als die Zuwachsraten von all jenen, die eigentlich viel weniger hatten oder eben weniger emittiert haben, müsste man korrekterweise sagen. Lassen Sie uns noch einen vertieften Blick auf die Superreichen schauen oder eben die Superemittenten, die Top 1% oder gar 0,01%. Und da habe ich Ihnen mal nochmal diese Tabelle hier mitgebracht, was das nochmal aufdröselt, wie hoch die Emissionen sind, wenn man dann noch feingranularer reinschaut. Ja, eben hatten wir die Top 1% mit im Schnitt 100 Tonnen CO2 pro Jahr. Die Top 0,1% liegen noch höher, die Top 0,01%, 770.000 Individuen laut dieser Studie von Lukas Chancel und anderen, verzeichnen 2.300 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr im Durchschnitt dieser Superreichen. Kann das eigentlich sein? Kann es vielleicht sein, dass diese Zahlen übertrieben sind, weil da Statistiken miteinander kombiniert werden? Natürlich basieren diese Daten, alle diese Berechnungen auf stilisierten Berechnungen, werden nicht fehlerfrei sein. Es stecken immer viele Annahmen hinter. Es muss bei jeder Berechnung pauschalisiert werden. Wie kann man überhaupt so persönliche CO2-Fußabdrücke von Superreichen berechnen oder abschätzen, wo ja der Privatkonsum häufig im Verborgenen liegt? Und hier gibt's zwei verschiedene Wege in der Forschung, einerseits top-down und andererseits bottom-up. Bei den Top-Down-Methode, da werden verschiedene Statistiken miteinander kombiniert, also zum Beispiel Lucas Chancel, Thomas Piketty, kennen Sie bestimmt, berühmt aus dem The Capital in the 21st Century Buch. Die basieren ihre modellierten Schätzungen im Global Inequality Report, im Carbon Inequality Report auf der systematischen Kombination von Steuerdaten, Haushaltsbefragungen und Input-Output-Tabellen. Das Ganze ist sicherlich auch kritisch zu diskutieren, aber ist methodisch jedenfalls insofern wissenschaftlich belastbar, als Veröffentlichungen davon es immerhin in Zeitschriften wie Nature und so geschafft haben. Es gibt aber auch eine andere Art und Weise, nämlich eine Bottom-up-Berechnung, wo man sich individuell die Konsumstile ausgesuchter Superreicher anguckt und dann anhand von Lebenszyklusanalysen der Produkte oder Produktklassen bilanziert. Da hat zum Beispiel Stefan Gößling aus Norwegen, der hat zum Beispiel vor ein paar Jahren mal nur aufgrund von Social-Media-Einträgen von Superreichen deren Flugemissionen, also verkehrsbedingten Emissionen berechnet, weil die dann Posts geschickt haben, bin gerade in Indonesien, bin gerade in New York, bin gerade in Australien und konnte damals zum Beispiel schon zeigen, dass allein Bill Gates 1300 Tonnen CO2 im Jahr nur aufgrund seiner Reisen mit seinem Privatjet hat. Und das zeigt, diese Bottom-up-Berechnungen zeige ich Ihnen hier aus einer Quelle von Barris & Wilk, auch in einem Peer-Review-Journal erschienen, der sich eben ausgesuchte Superreiche angeschaut hat. Die sehen Sie hier auch namentlich, oben gleich Roman Abramowitsch. Ne? Und was man hier sieht, die haben vor allen Dingen die Häuser betrachtet, die Fortbewegung und dann sowas wie eine Yacht. Ne? Und unter allen Besitzgütern sozusagen, die hier einzeln betrachtet wurden, sind es die Yachten, die am stärksten auf den CO2-Fußabdruck einwirken. Diese Milliardäre hier, drei Viertel von denen, haben Yachten mit einer Durchschnittslänge von 84 Metern und einem durchschnittlichen Ausstoß von 7000 Tonnen pro Jahr allein nur für die Yachten. Jetzt kommt aber noch ein wichtiger Hinweis. Der Großteil der Gesamtemissionen des weltweit obersten 1% der Weltbevölkerung stammt gar nicht aus deren Konsum, sondern kann oder sollte ihren Investitionen zugeschrieben werden. Die sind gar nicht unbedingt hier drin. Deswegen kann es auch gut sein, dass die CO2-Fußabdrücke der Superreichen untertrieben sind, selbst mit den über 2000 Tonnen. Da könnte man jetzt mal einfach so aus dem Handgelenk eine ganz kleine Berechnung machen. Nehmen wir mal, hier sind nur Männer in der Tabelle zu sehen. Nehmen wir mal das Beispiel der reichsten Frau Deutschlands, Susanne Klatten, unter anderem Erbin und Miteigentümerin von BMW. Und wenn man da jetzt mal annimmt, folgen Sie mir kurz bei dem Beispiel, dass BMW in seinem Jahresbericht äußert, dass sie 65 Millionen Tonnen CO2 durch Produktion und Nutzung von BMW-Fahrzeugen zu verantworten haben. Das sind Eigenangaben von BMW im Rahmen einer Klage vor einem Gericht. Klammer auf, eine junge Studie von Transport and Environment kam zum Schluss, dass BMW seine Scope 3 Emissions, also genau die Emissionen, die beim Fahren der Fahrzeuge auf der Straße ausgestoßen werden, möglicherweise um bis zu 80% zu niedrig angibt. Aber egal, bleiben wir mal bei den 65 Millionen Tonnen BMW-Emissionen. Jetzt hält Frau Klatten 20% der BMW-Aktien. Die spannende Frage ist, wie viel Verantwortung trägt denn die Firma, unter anderem Frau Klatten, aber eben BMW als Firma, für die Emissionen, die die BMW-Fahrzeuge auf der Straße ausstoßen? Sicherlich nicht 100%. Die FahrerInnen haben auch einen Anteil daran, wie viel sie mit so einem Fahrzeug fahren und mit welchem Fahrstil. Aber auch nicht nichts. Und wenn man jetzt einfach nur mal so pauschal von einer 50-50 Verantwortungszuweisung ausgeht, Company und FahrerInnen, ja, dann könnte man 65 Millionen Tonnen CO2 mal 20% Aktienanteile mal 50-50 Wahrscheinlichkeit, dann hätte alleine Frau Klatten nur durch ihre Anteile an BMW 6,5 Millionen Tonnen CO2-Fußabdruck im Jahr 2020. Okay, das ist nur eine stylized kleine Berechnung, die ich hier mit Ihnen mache. Schauen wir uns nochmal mit einem letzten Blick an, wie sind die Pro-Kopf-Emissionen je Einkommen in Deutschland verteilt. Das hatte ich Ihnen eben global gezeigt. Die Bottom 50% in Deutschland haben durchschnittlich 6 Tonnen CO2. die Mittel 40%, ungefähr 12 Tannen, auch schon sehr viel. Die Top 10% EinkommensempfängerInnen 34 Tonnen und die Superreichen dann hier sogar 117 Tonnen. Zwischenfazit meinerseits an der Stelle wieder. Der empirische Zusammenhang zeigt klar, dass ökonomische Ungleichheit ein Treiber hinter dem Klimawandel ist. Und die theoretische Forschung diskutiert hier auch diverse Einflussfaktoren. Warum verstärkt denn Ungleichheit den Klimawandel? Einige Forscher haben hier verschiedenste Gründe schon zusammengetragen. Ich glaube, diese Debatte muss und sollte noch weiter beforscht werden. Ich will mal nur ein paar Argumente nennen. Statuskonsumvergleiche, höhere Einkommensungleichheiten in Ländern, in Gesellschaften können mit höheren Emissionen insgesamt dann einhergehen, weil sich der Konsum der Mittelschichten oder auch der Schlechtergestellten am Hochkonsum der Reichen misst. Das ist ein Punkt, der oft genannt wird in der Literatur. Ein zweites Argument, warum ist denn ökonomische Ungleichheit eine Triebkraft hinter hohen Emissionen, hinter Klimawandel, ist, dass Ungleichheit auch die Richtung und Diffusion von Innovation beeinflussen kann. Zum Beispiel wird immer größer neu gebaut, Häuser werden größer, Zimmer werden größer und daran bemessen wird dann auch der Ressourcenverbrauch steigen. Ein ganz anderes Argument, was genannt wird, warum Ungleichheit eine Triebkraft ist von Klimawandel, ist, dass Einkommensdisparitäten den gesellschaftlichen Zusammenhalt erodieren und die Kooperationsbereitschaft sinkt. Das sehen wir, glaube ich, gerade in der sich polarisierenden, aufheizenden Debatte. Ja, und last but not least, natürlich ist auch Art und Ausgestaltung der klimapolitischen Maßnahmen das Ergebnis von politischen Machtverhältnissen. Und je mehr Superreiche, je reicher die Superreichen sind, desto mehr werden die versuchen, Stranded Assets zu vermeiden, da wo sie investiert haben und Klimapolitik auch blockieren. Also es bestehen enorme Unterschiede, nicht nur in den Pro-Kopf-Emissionen verschiedener Länder weltweit, sondern mehr noch zwischen den Pro-Kopf-Emissionen unterschiedlicher Einkommens- und Vermögensklassen. Die Verursachung des Klimawandels ist in erster Linie ein Problem weltweiten Reichtums. Und was ich auch gesagt habe, Klimagerechtigkeit ist letztendlich eine Wohlstands- und Machtfrage. Vielleicht ist Wohlstandsreduktion möglicherweise der effektivste Weg zum Klimaschutz. Wir machen weiter und ich komme zur nächsten Dimension, nämlich der ungleichen Auswirkung des Klimawandels. Auch diese Debatte kennen Sie sicherlich schon. Der schon stattgefundene Klimawandel ruft bereits heute massive Schäden an Umwelt und Gesellschaft hervor. Und wo diese Schäden anfallen, welche Länder, Bevölkerungsgruppen, Individuen einen höheren Anteil dieser Schäden schultern müssen, das ist ebenfalls sehr ungleich verteilt. Klar ist, erstmal wieder die globale Brille einnehmend hier, dass alle Regionen der Erde in zunehmender Regelmäßigkeit von Klimaereignissen betroffen sind. Aber die ärmsten Länder der Welt sind überproportional von extremen Temperaturveränderungen betroffen, von mangelnder Verfügbarkeit von Wasser, von den Folgen sich ausbreitender Krankheiten und so weiter. Ich will auch in dieser Dimension der Klimagerechtigkeit erst wieder mit einer internationalen Brille reinfliegen und habe Ihnen mal zwei Folien dazu mitgebracht. Eine zum Ist-Stand, wie die Klimafolgen sich weltweit unterschiedlich auswirken und eine zu einem Szenario. Das ist die Folie zum Ist-Stand. Wir können schon bis heute einen Rückgang der landwirtschaftlichen Produktivität erkennen, die in einigen Regionen frappierend ist. Wir sehen, dass gegenüber 1960 bis heute oder hier Daten 2015, insbesondere in den Sahara-Anrainerstaaten, aber auch in allen Ländern des globalen Südens, Ernteverluste von erheblichem Ausmaß verzeichnet werden mussten, erlitten werden müssen, wohingegen dieser Rückgang der landwirtschaftlichen Produktivität in den gemäßigten Breiten und den Hocheinkommensländern geringer ist. Ein zweites Beispiel für, sozusagen nur um kurz eine Linse aufzusetzen, schaut in die Zukunft. Hier haben Forscher modelliert, was zu erwarten ist im Zusammenhang mit hitzebedingter Mortalität, also hitzebedingte Todesfälle bis zum Jahr 2100. Hier wurde jetzt ein Extremszenario modelliert, nämlich eine 8,5 Grad Celsius globale Erwärmung. Es ist leider nicht mehr so unwahrscheinlich, dass sowas sogar eintreten könnte, aber es geht hier gar nicht darum, das Szenario zu hinterfragen, sondern indem ich das Extremszenario in der Abbildung gewählt habe, möchte ich Ihnen einfach nur darlegen, wie unterschiedlich die Auswirkungen weltweit sind, nämlich Die blau schraffierten Länder oder Regionen in der Welt werden sogar mit einem Rückgang der Mortalität rechnen können, also einer Besserstellung, weniger Todesfälle, insbesondere weil hier extrem kalte Temperaturen im Winter wegfallen, wohingegen eben wieder vor allen Dingen die Länder des globalen Südens und besonders arme Länder mit den rot schraffierten Flächen mit einem Anstieg, mit einer Zunahme der hitzebedingten Mortalität zu rechnen haben. Einige Forscher haben sehr plausibel den theoretischen Zusammenhang zwischen Klimafolgen und Armut zusammengetragen. Und da möchte ich Ihnen nur kurz zwei Wirkketten darlegen. Nicht alles, aber vieles davon lässt sich auch auf Industrieländer übertragen, wenngleich hier eher von globaler Armut gesprochen wird in dieser Studie. Der erste Wirkkreis ist, dass Menschen überproportional unter den Klimafolgen wie Naturkatastrophen leiden. Arme Menschen müssen sich oft in Risikogebieten niederlassen, beispielsweise in Gebieten, die von Überschwemmungen bedroht sind. Ärmere Menschen sind häufiger unter den Katastrophenopfern oder in Risikogebieten anzutreffen. Oft, nicht überall, sind arme Menschen Überschwemmungen, Dürren, hohen Temperaturen stärker ausgesetzt. Stichwort Exposition und mehr oder weniger Self-Explaining. Ärmere Menschen investieren weniger in Vorsorge und Risikominderung. Das ist der eine Wirkkreis. Und der andere Wirkkreis ist der, dass auch vice versa die Klimafolgen die Menschen wiederum in der Armut gefangen halten. Ohnehin knappe Mittel müssen jetzt auch noch für Schadensbewältigung aufgewendet werden. Naturkatastrophen bzw. Klima-Extremwetterereignisse verschlimmern indirekt die Armut, weil sie das Wirtschaftswachstum von Regionen beeinträchtigen und damit auch Arbeitsmarktchancen, Einkommenschancen schwinden. Ja, und schließlich auch Extremwetterbedingungen, extreme Wetterereignisse können lokale Konflikte verschärfen oder auch die schleichende globale Erwärmung, die Konflikte um knappes Wasser und so weiter verschärfen, in einzelnen Fällen vielleicht auch lindern, aber auch verschärfen. Für Deutschland hat der Fortschrittsbericht zur deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel diverse Klimafolgen als prioritär eingeschätzt. Ansteigende Hitzebelastung, Beeinträchtigung der Wassernutzung und vermehrte Sommertrockenheit, Schäden durch Starkregen und Sturzfluten, auch gerade in urbanen Räumen, Hochwasser, Meeresspiegelanstieg, Sturmflutgefahr und schließlich natürlich Verlust der Artenvielfalt, der Biodiversität. Und diese Klimafolgen haben viele indirekte Auswirkungen, aber sie zeitigen auch sehr direkt Kosten für Schadensbeseitigung oder Anpassung. Und die Kosten von Schäden sind im europäischen Wirtschaftsraum zwischen 1980 und heute in der Tendenz steigend. Natürlich schwankt es stärker zwischen den Jahren, wenn mal so Ereignisse auftreten, aber die Tendenz ist ganz klar im Anstieg begriffen. Es treten mittlerweile immer häufiger erhebliche volkswirtschaftliche Schäden auf. Aber was bedeutet das? Diese Schäden, diese volkswirtschaftlichen Schäden, werden entweder von Menschen direkt beglichen oder mithilfe von öffentlichen Ausgaben, Steuermitteln adressiert. Und in beiden Fällen, denke ich, kann man sagen, dass Haushalte mit geringerem Einkommen relativ gesehen stärker belastet werden. Ich möchte diese soziale Ungleichverteilung bei den direkten Kostenauswirkungen noch an zwei Beispielen erläutern. Das eine Beispiel ist sowas wie eine Flutkatastrophe, hier ein Bild aus Ahrweiler. Das ist ja klar, was sind die Kosten durch so eine Flutkatastrophe? Reparatur von Schäden an der Gebäudehülle, Sachschäden im Inneren des Gebäudes, Investitionen, Hochwasserschutz wird nötig, um sich für zukünftige Extremwetterereignisse besser zu wappnen. Und das wirkt sich wiederum auf höhere Lebenshaltungskosten aus. Es gibt einen Anstieg der Kosten für Sanierungsinvestitionen. Für Mieter bedeutet das möglicherweise höhere Mieten, weil die Sanierungsinvestitionen auf die Miete überschlagen werden. Für Haus- oder Wohnungsbesitzer können für höhere Versicherungsprämien auftreten, weil die Versicherungstantiemen steigen oder Gebiete als Hochrisikogebiete eingeschätzt werden. Alle diese Kosten treffen Geringverdiener in relativ größerem Maße als Hochverdiener. Eine zweite Wirkkette der direkten Kosten möchte ich am Beispiel des Ernährungsfelds zeigen, dass Klimafolgen, vermehrte Trockenheit, Starkregen und so weiter, einen Impact haben auf den landwirtschaftlichen Output. Das haben wir ja auch gerade gesehen. Und der kann einen direkten Input haben auf Preissteigerung von Lebensmitteln. aber auch einen indirekten, weil zum Beispiel die Verringerung des landwirtschaftlichen Outputs, nehmen wir mal an, durch längere Trockenzeiten und geringere Niederschläge im Sommer, Investitionen nötig machen in Bewässerungsanlagen, in Vorkehrungen anderer Art oder zum Beispiel in höhere Absicherungen der Bauern gegenüber Ernteausfällen. Ja, und die vulnerablen Gruppen sind dann einerseits die Landwirte und Wirtinnen und andererseits die Verbraucherinnen, Landwirte, das habe ich auch eingangs gesagt und das sehen wir auch in den Protesten, gehören nun mal nicht unbedingt zu den Hocheinkommensempfängern in Deutschland. Die haben damit zu kämpfen, dass sie sich jetzt mit erhöhten Produktionskosten oder geringerem landwirtschaftlichen Output, verstärkten Kostenbelastungen durch die Absicherung von Ernteerträgen und so weiter herumschlagen müssen. Vulnerabel sind aber auch die Haushalte. Preissteigerungen bei Lebensmitteln treffen Haushalte mit geringerem Einkommen natürlich deutlich stärker, weil Haushalte mit geringerem Einkommen prozentual einen viel höheren Anteil ihres Monatseinkommens für Ernährung ausgeben als reiche Haushalte. Ich möchte jetzt nach diesen beiden Beispielen Flutkatastrophe und Anstieg von Lebensmittelpreisen noch auf indirekte Effekte des Klimawandels und dessen ungleiche Auswirkungen eingehen. Und zwar am Beispiel von Klima und Gesundheit. Der Klimawandel zeitigt natürlich direkte Auswirkungen wie steigende Temperaturen, mehr Extremwetterereignisse, hitzebedingte Mortalität habe ich eben genannt, aber auch diverse indirekte Auswirkungen mit dem Potenzial, gesundheitsschädlich zu sein, zum Beispiel, dass sich die Luftqualität verschlechtert, gerade in Städten. Das kann zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder zu verstärktem Asthma führen. Dass es zu einer verstärkten Verbreitung von Allergenen kommt, mit mehr Allergien oder längeren Allergiesaisons. Ausbreitung neuer Krankheiten, aber auch psychische Belastungen, geringeres Wohlbefinden, Hitze, Stress, Umweltangst und dergleichen mehr. Und jetzt ist die Frage, wie treffen denn nun diese gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels Bevölkerungsgruppen in ungleichem Maße? Ich kann Ihnen dazu leider keine quantitativen Stadien nennen, aber ich habe noch mal ein Wirkfelddiagramm hier entwickelt. Gesundheit, das sehen wir in der Mitte, ist natürlich abhängig von vielen Faktoren, Prädisposition, diverse demografische Faktoren, Bildungsstand, Bildungsgrad habe ich hier nochmal hervorgehoben, da der in vielen Studien besonders deutlich mit dem Gesundheitszustand korreliert, aber natürlich auch mit dem Einkommen und dem sozioökonomischen Status gibt es eine direkte und starke Korrelation zwischen Gesundheit, wobei der natürlich auch wieder mit dem Bildungsgrad korreliert. Je höher das Bildungsniveau in der Regel oder häufig, desto höher das Einkommen. So, und dann haben wir hier die Klimafolgen, aber zentral sind nicht nur die Klimafolgen direkt und indirekt, sondern auch die Exposition. Sind Menschen stärker den Klimafolgen ausgesetzt, zum Beispiel wohnen in Hitzeinseln in der Stadt oder BauarbeiterInnen, die draußen in der prallen Sonne arbeiten müssen. Und natürlich auch die Vulnerabilität gegenüber den Klimafolgen ist eine ganz entscheidende Einflussgröße. Und dies wieder in einem starken Zusammenhang mit dem sozioökonomischen Status, das heißt, wie resilient Menschen sind, wie stark sie mit klimabedingten Gesundheitsproblemen umgehen kann, hängt wieder stark mit sozioökonomischen Chancen und Risiken zusammen oder mit dem Status zusammen. Und das zeigen eben auch Studien, zum Beispiel von Osberghaus und Abeling, die 10.000 Haushalte untersucht haben zum Thema Hitzestress, die auch zum Ergebnis kamen, dass es klare stärker Belastung einkommensschwacher Haushalte gibt als reichere Haushalte. Ja, ich möchte wieder abstrahieren nach dieser zweiten Dimension der Klimagerechtigkeit und ein bisschen ein Zwischenfazit ziehen. Die ungleichen Auswirkungen des Klimawandels führen dazu, dass ärmere Menschen von Klimaveränderungen stärker betroffen sind, dass ärmere Menschen weniger resilient sind und geringere Anpassungsspielräume haben. Und dass die direkten Kosten von Klimaauswirkungen, aber auch die indirekten Folgen wie Gesundheitsstress, die ökonomische Situation, insbesondere von ärmeren Menschen, stärker verschlechtern. Ein Fazit dieser Dimension der Vorlesung hier und heute ist aber auch, dass die Evidenzlage zum Zusammenhang von gesundheitlichen Folgen und Dimensionen der verschiedenen Aspekte der Klimagerechtigkeit im internationalen Bereich, also im Nord-Süd-Verhältnis, schon ganz gut ist. Aber die Evidenzlage zum Zusammenhang von Klimafolgen, indirekten gesundheitlichen Klimafolgen und Klimagerechtigkeit innerhalb von Gesellschaften in Deutschland zum Beispiel, die ist noch sehr unzureichend. Es gibt zwar viel Forschung zu klimabedingten Gesundheitsfolgen, aber wie das wiederum mit Einkommens-, Vermögensungleichheiten, sozioökonomischen Status korreliert, das ist noch sehr wenig erforscht. Hier ist noch eine große Forschungslücke. Ich komme jetzt zum dritten und letzten Teil. Und die dritte und vierte Dimension der Klimagerechtigkeit ist, es gibt nicht nur eine Ungleichheit oder Ungerechtigkeit bei der Verursachung des Klimawandels und eine Ungleichheit bei den Auswirkungen, sondern es gibt auch eine Ungleichheit bei der Lasten- und Chancenteilung der Klimapolitik. Also aktiver Klimaschutz, aktive Klimaanpassungen sind unabdingbar. Aber das kostet Geld, Zeit, Mühe, Ressourcen. Wer soll diese Last tragen? Welche Länder, welche Bevölkerungsteile, welche sozioökonomischen Schichten sollen welche Lasten und Kosten tragen? Wie können auch die Chancen, die Co-Benefits von aktivem Klimaschutz gerecht verteilt werden? Das sind sozusagen die Kernfragen der dritten und vierten Dimension der Klimagerechtigkeit. Und ich hätte Ihnen das jetzt hergeleitet gerne mit Aristoteles. Das lasse ich jetzt aus Zeitgründen. Der hat sich kompensatorische Gerechtigkeit aufgestellt, auf die ich mich jetzt beziehe hier. Ich gehe gleich weiter. Ich glaube, dass den Grundsatz einer kompensatorischen Klimagerechtigkeit, den kann man nicht nur auf Aristoteles schützen, sondern auch auf das Prinzip der Common but Differentiated Responsibilities and Capabilities aus Artikel 3 der Klimarahmenkonvention von 1992, die damals gesagt hat, Staaten, Länder sollen sich gemeinsam, aber je nach ihrer Verantwortung, ihren Kapazitäten unterschiedlich am internationalen Klimaschutz beteiligen. Und wenn ich das mal auf intranationale Gerechtigkeit übertrage, dann könnte da der Leitsatz lauten, weil reichere Menschen mehr Verantwortung tragen und über größere finanzielle Kapazitäten verfügen, sollten sie auch einen vergleichsweise größeren Teil der Kosten von Klimaschutz und Klimaanpassung tragen und de facto einen erheblichen Teil jener Kosten übernehmen, die sonst auf ärmere Menschen zukommen würden. Das ist der Grundansatz einer kompensatorischen Gerechtigkeit, die da sagt, Gleichbehandlung ist nicht unbedingt fair, sondern wenn die Ausgangsbedingung schon ungleich ist, braucht es eine Ungleichbehandlung im Sinne einer Kompensation der Benachteiligten. Ein weiterer Begriff, den ich hier kurz einführen möchte, ist die Idee der Klima- und Sozialpolitik oder Klimasozialpolitik, der jetzt relativ jung in die Debatte gekommen ist. Diese Idee geht davon aus, dass es wechselseitige Einflussmöglichkeiten und Chancen einer integrierten Klima- und Verteilungspolitik gibt und dass Maßnahmen entwickelt und eingeführt werden sollten, die sowohl die Krise der zunehmenden sozioökonomischen Polarisierung wie auch der Klimakrise gemeinsam adressieren können. Das Ziel ist quasi eine integrative, eine kohärente Klimasozialpolitik. Und derzeit gibt es sowas auf nationaler Ebene gar nicht, weder eine wirklich kompensatorische Klimagerechtigkeitspolitik noch eine Klima- und Sozialpolitik, was schlecht ist, denn ambitionierter Klimaschutz allein wird den wirtschaftlichen Stress, die Belastung für bestimmte Bevölkerungsgruppen innerhalb von Ländern, in zum Beispiel Deutschland, stärker erhöhen als für andere. Das sieht man nirgends besser wie bei der ganzen Diskussion über CO2-Bepreisung. Eine CO2-Bepreisung, im Moment sind wir bei 45 Euro die Tonne, seit 1. Januar, wirkt sich auf Verbraucherpreise bereits aus. Wenn der CO2-Preis weiter ansteigt, auf hoffentlich mal 130 Tonnen oder etliches, dann sind damit erhebliche Anstiege der Verbraucherpreise dieser Kraftstoffe und Energieträger zu verzeichnen, 20%, 40%, 60%. Und die Frage eben, wer das schultern soll, ist eine Frage der dritten und vierten Dimension der Klimagerechtigkeit, die ich hier behandeln möchte. Die nächste Abbildung zeigt auch die Mehrbelastung durch CO2-Preise je Einkommen. Ja, und hier ist jetzt mal modelliert worden, was bei einem Preis von 130 Euro pro Tonne CO2 passiert. Hier unten sehen Sie wieder die 10% ärmsten Einkommensempfänger, 10% reichsten Einkommensempfänger. Und wir sehen, dass in Prozent der Konsumausgaben die unteren, mittleren Schichten stärker oder am stärksten belastet werden, sogar stärker als die reicheren Schichten, weil deren Anteile an den Konsumausgaben für Energieträger eben auch höher sind und dann entsprechend Preissteigerungen stärker durchschlagen. In dieser Studie von Ottmar Edenhofer, Kollege von der TU Berlin und anderen, wurden aber auch Rückerstattungsoptionen diskutiert. Und da komme ich jetzt zu. Ich springe mal ein bisschen. Es gibt diverse Instrumente für eine kompensatorische Klimapolitik und Klimasozialpolitik. Hier habe ich etliche aufgeführt. Ich möchte Ihnen jetzt nur vielleicht zwei noch anheimbringen. Der erste Vorschlag ist das Klimageld. Dahinter steckt die Idee, die Steuereinnahmen oder die Erlöse aus den Zertifikaten des Brennstoffemissionshandelsgesetzes und des EU-Emissionshandelsgesetzes nicht für den allgemeinen Steuerhaushalt zu verwenden, sondern an BürgerInnen rückzuverteilen. Und damit ist eben so eine Idee des Klimageldes eine Integration von Sozialpolitik und Klimapolitik oder auch eine kompensatorische Klimapolitik, je nachdem, wie das zurückverteilt wird. Es bietet sich an eine Pro-Kopf-Rückverteilung und das hat diese Studie hier mal modelliert. Wenn man jetzt alleine im Jahr 2025 einen Zertifikatspreis von 55 Euro pro Tonne rückverteilen würde, dann könnte das eine Höhe von 155 Euro pro Person im Jahr Klimageld bedeuten, wenn die gesamten Erlöse rückverteilt würden, wenn man nur die Erlöse aus den Haushalts CO2-Bepreisungen rückverteilen würde, wäre es etwas geringer, dann wären es 116 Euro. Das kann sukzessive ansteigen in den nächsten Jahren, wenn der Zertifikatspreis ansteigt. Was momentan geplant ist von der Regierung, weil Minister Habeck ja gesagt hat, er will erst die Lücke füllen, die durch das Aussetzen der EEG-Umlage erfolgt. Was im Moment geplant ist, ist, dass das Klimageld wohl später eingeführt, weil wenn man erst die Lücke schließt, dann wäre der Auszahlungsbetrag dieses Jahr nur 3 Euro. Und dafür lohnt es natürlich nicht, den administrativen Aufwand zu machen. Sie sehen also, CO2-Bepreisung bei gleicher Pro-Kopf-Rückführung kann soziale und ökologische Ziele gemeinsam adressieren. Aber die Frage, die sich mir schon stellt, die wir uns stellen sollten, ist denn eine Pro-Kopf-Rückerstattung eigentlich der wirklich faire Weg? Ist das gerecht genug, könnte man sagen? Vor allen Dingen entspricht es der kompensatorischen Gerechtigkeit, dass ja diejenigen, die am stärksten die Lasten zu tragen haben und am wenigsten Verantwortung tragen, eigentlich überproportional besser gestellt werden müssten. Was glauben Sie, wie viel Prozent in Deutschland befürworten nicht eine Rückverteilung pro Kopf an alle BürgerInnen, sondern eine Rückverteilung des CO2-Preises ausschließlich an einkommensschwache Haushalte? 53% der Menschen haben gesagt, sie befürworten eine Rückerstattung ausschließlich an einkommensschwache Haushalte. Demgegenüber haben nur 38% gesagt, sie befürworten eine Rückerstattung in gleicher Höhe an die Bürger. Will heißen, die öffentliche Meinung ist gar nicht so fragil oder zumindest gibt es hier einen erheblichen Anteil von Menschen, mehr als die Hälfte, die sozusagen kompensatorisch ready sind, könnte man sagen, und sich einsetzen würden für eine relative Besserstellung derjenigen, die ohnehin benachteiligt sind und vergleichsweise wenig Verantwortung für den Klimawandel tragen. Ich hätte Ihnen jetzt noch die Klimakreditkarte vorgestellt, das lasse ich. Ich möchte jetzt noch als wirklich allerletzte Folie vor meinem Fazit noch eine dritte Option der Integration von Klima- und Sozialpolitik vorstellen. Ich habe hier relativ viele Abbildungen von Lukas Chancel und anderen gehabt. Die schlagen vor, eine 1,5-prozentige Vermögenssteuer für eine 1,5-Grad-Klimapolitik einzuführen, also ein bisschen catchy, und schlagen da eben vor, dass nur die global Superreichen und deren Vermögen besteuert werden soll. Die Ausgestaltung könnte so sein, dass Vermögen zwischen 100 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar mit 1,5% Vermögenssteuer belegt werden. Vermögen ab 1 Milliarde bis 10 Milliarden mit 2% Abgaben und so weiter. Das sehen Sie hier. Und was Sie auch sehen, ist, dass damit dann nur 65.000 Individuen in Summe besteuert würden, aber 300 Milliarden zusammenkämen. Und Chancel und andere weisen auch noch darauf hin, dass die Wachstumsrate dieser Vermögen in den letzten Jahren zwischen 7% und 9% lag. Das heißt, eine Vermögensteuer von 1,5 oder 2 oder 2,5% würde nur die Wachstumsrate ein bisschen bänden. Es würde so gesehen eigentlich die auseinanderdriftende Schere noch nicht mal wieder zusammenbringen, sondern nur etwas langsamer auseinanderdriften lassen und gleichzeitig mit 300 Milliarden Steueraufkommen viele, viele Optionen bieten, um Klimaschutz zu betreiben. Ja, ich hoffe, Sie konnten aus dieser Vorlesung mitnehmen, erstens, dass die ökonomische Ungleichheit weltweit und auch in Deutschland signifikant zunimmt. Zweitens, dass ökonomische Ungleichheit eine Triebkraft hinter dem Klimawandel ist. Klimawandel ist in erster Linie ein Reichtumsproblem, habe ich gesagt. Wohlstandsreduktion wäre womöglich der effektivste Weg zum Klimaschutz. Drittens, es besteht eine hohe Disproportionalität zwischen einerseits Verantwortung für den Klimawandel und verfügbaren finanziellen Kapazitäten reicherer Menschen und andererseits der Betroffenheit durch Klimafolgen und durch klimapolitische Kosten seitens ärmerer Menschen. Und finally, mit einer kompensatorischen Klimapolitik oder einer Klimasozialpolitik können Verteilungs- und Klimakrise integriert adressiert werden. Forschung und Diskurs hierzu sind aber noch in den Anfängen begriffen. Danke für die Aufmerksamkeit.
Das war Tilman Santarius mit seinem Vortrag Klimawandel, Klimapolitik und soziale Gerechtigkeit. Die Präsentation zu dem Vortrag, in der ihr auch alle Zahlen nochmal nachlesen könnt, die verlinke ich euch in den Shownotes und bei uns auf der Seite auf deutschlandfunknova.de. Und wenn ihr noch mehr Neues aus der Wissenschaft zum Thema Klimakrise hören wollt, dann hört mal in unseren Podcast Update Erde rein. Da erzählen euch jede Woche zwei Hosts aus den Wissensnachrichten, was sich die Woche Wichtiges in Sachen Klimawandel und Biodiversität getan hat. Da geht's dann zum Beispiel um die Frage, was bei der Klimabilanz besser abschneidet, Atomkraft oder Photovoltaik und warum CO2 wichtig ist, man aber mehr über Schmetterlinge sprechen sollte. Ich finde, die erzählen immer super verständlich, konstruktiv und dabei auch noch lebensnah und unterhaltsam. Neue Folgen gibt's immer freitags und ich packe euch den Link dazu in die Shownotes. Ich bin Nina Bus-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.